Ja, die Prediger, die brauchen den Wink, Achtung, Mikrofon einschalten. Es ist wirklich so, also jedes Mal vergesse ich das. Ja, schön, dass ich hier sein kann und ja, mit euch Gottesdienst feiern und schön, dass doch einige den Weg hierher gefunden haben. Auch herzlich willkommen an den Bildschirmen zu unserem Gottesdienst und ja, zur Predigt. Und ich finde das so toll, ja, das sind so diese profanen Dinge, die wir als selbstverständlich nehmen und für die wir dann vergessen, einfach Dank zu sagen, ja, wie zum Beispiel eine Rolle Klopapier, ja. Das ist wirklich ganz toll, das bringt uns so irgendwie auf die Ebene der Füße, sage ich mal, ja. Und das ist ganz wunderbar und wir haben heute ein Thema, das auf meine letzte Predigt ansetzt. Es geht heute Morgen auch wieder um das Thema Anbetung. Vielleicht könnt ihr euch noch an die letzte Predigt erinnern, wer da war oder wer sie gehört hat. Da ging es um unsere himmlische Berufung. Und die himmlische Berufung ist, dass wir Anbeter sein sollen. Das ist eigentlich unsere Berufung und nicht nur erst im Himmel, sondern auch schon hier. Es ist unsere himmlisch-irdische Berufung, die wir haben. Und es geht letztendlich immer um das Thema Anbetung. Es geht Gott nicht darum, dienst du viel, machst du jenes, machst du das, sondern das, worum es Gott geht, ist unser Herz. Gott will, dass wir ihn vor Augen haben. Gott möchte, dass wir alles für ihn tun und dass wir wirklich Anbeter sind. Und ich möchte mit euch einige Bibelstellen anschauen und ich bin da genauso lernender wie ihr auch. Ich möchte es auch noch viel mehr sein, ein Anbeter in Geist und in Wahrheit. Und ich möchte wirklich von ganzem Herzen Gott anbeten. Und das nicht nur hier, ja. Was ist Anbetung nicht? Es ist nicht das Singen von Liedern und auch nicht das Spielen von Instrumenten. Durch all das kann Anbetung natürlich zum Ausdruck gebracht werden, gar keine Frage. Das kann man nutzen. Ich bin ja auch ein Lobpreiser, ich spiele Gitarre. Und habe viel Lobpreis auch gemacht früher und mache es immer noch. Und, aber es ist keine äußere Angelegenheit, sondern es ist immer eine Sache des Herzens. Gott geht es immer um unser Herz. Und was wäre, wenn wir keine Instrumente hätten, wenn wir keinen Beamer hätten, wenn wir keine tolle Beschallung hier hätten durch die Technik? Was würde bleiben? Und in der Apostelgeschichte 16 lesen wir von Paulus und Silas. Ihr kennt die Geschichte, die aufgrund ihrer Missionstätigkeit in Philippi ins Gefängnis geworfen wurden. Und sie hatten allen Grund zum Klagen, eingefercht im Block, bis zur Unbeweglichkeit, blutüberströmt und unter extremen Schmerzen. Sie wurden ja geprügelt, sie wurden geschlagen. Durstig und hungrig saßen sie in einem dreckigen, dunklen Verlies. Und ich habe mal einen Film über Paulus gesehen, vielleicht kennt ihr dieses Bild auch. Das Fenster war eben nicht an der Seite, sondern es war oben. Und es war ganz dunkel und es war kalt, es war feucht, der Raum. Sie hatten keine Gitarre, sie hatten keine Band, sie hatten kein YouTube zur Hand. Dennoch wurde dieser unfreundliche Ort mit Lobpreis erfüllt. Ihr Herz war das Entscheidende. Sie hatten ein anbetendes Herz, trotz ihrer schwierigen Umstände. Das Herz ist das Entscheidende. Darum geht es Gott. Es geht immer ihm um unser Herz. Und in Matthäus 15, 8 bis 9 warnt Jesus vor einem äußerlichen Gottesdienst. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, heißt es da, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich. Das Herz spricht vom Zentrum und Kern einer Sache und ist bei uns Menschen der Sitz der innersten Empfindungen und Motive. Also beim Herzen geht es immer um die Wahrheit. Wie sind wir wirklich? Ja? Und wie ist unsere Haltung? Und Gott möchte mit uns von Herz zu Herz kommunizieren. Anbetung kann sich durch Musik und Lieder ausdrücken, aber wenn unser Herz nicht dabei ist, ist es irgendwie nicht echt. Und da reicht es Gott auch nicht. Gott interessiert das nicht, ob wir schön singen, ob wir die tollsten Lieder haben, sondern ob der Lobpreis eine Herzenssache ist. Anbetung bedeutet aber nicht, die schwierigen Umstände und Lebenssituationen zu verdrängen und jetzt auf geistlich zu machen. Spätestens, wenn wir wieder allein sind, kommt dann die Wahrheit durch. Anbetung ist auch nicht nur auf eine bestimmte Zeit und Art beschränkt, sondern es ist eine Lebenshaltung. Unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Und ich weiß, es wurde in der letzten Zeit hier immer wieder mal über dieses Thema gepredigt. Ich habe zum Beispiel eine Predigt von Bernhard Preschke gehört, auch zu diesem Thema. Und ich möchte euch mal einen Gedanken mitgeben. Als ich in Bad Wurzach angefangen habe als Pastor, da habe ich eine ganz bestimmte Predigt gepredigt. Da kam hinterher einer aus der Gemeinde und sagte, warum sprecht ihr Prediger euch nicht besser ab? Warum muss in einem Monat viermal dieselbe Predigt gepredigt werden? Ich wusste natürlich von nichts, da war nichts abgesprochen. Und ich habe mir nur hinterher gedacht, vielleicht ist Gott so wichtig, dass er immer wieder in die gleiche Kerbe reingeht und sagt, hey Leute, das ist ein ganz wesentliches Thema. Ja, Anbetung haben wir alle schon gehört, klar. Aber es geht nicht darum, dass wir das irgendwie in eine Schublade jetzt verstauen und dann irgendwie ablegen und die Schublade schließen, sondern dass wir es leben, darum geht es. In Johannes 4, 20 bis 21 sagt die Samariterin zu Jesus, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Also das Verständnis der Samariterin war folgendes, ich gehe am Sabbat in den Tempel oder auf uns bezogen Sonntag in den Gottesdienst und habe dort eine begrenzte Zeit mit Lobpreis, mit Anbetung an diesem heiligen Ort und dann gehe ich wieder nach Hause und dann geht es weiter mit meinem Leben, so wie vorher auch. Die Anbetung war für sie in ihrem Verständnis nicht mehr als ein Ritus. Für sie war die Frage, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Jesu Antwort war ganz anders als das herkömmliche Verständnis in der damaligen Zeit. Er sagte nämlich, es kommt gar nicht auf den Ort an. Das war eine Antwort, die für einen Juden als ketzerisch angesehen wurde, weil Anbetung immer mit dem Tempel verbunden war. Aber durch diese Antwort machte Jesus den Weg frei für uns Heiden, ja? Also für die Nichtjuden. Der Ort der Anbetung ist kein Gebäude. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem zum Tempel pilgern, sondern das Herz eines Gläubigen ist entscheidend. Dort will Gott wohnen. Und nach neutestamentlichem Verständnis ist der Christ selber der Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 3,16. So kann jeder Ort zum Ort der Anbetung werden. Der Arbeitsplatz, zu Hause, in der Schule, im Supermarkt. Anbetung umfasst unser ganzes Leben. Kolosser 3, 23 sagt, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Anbetung ist nicht auf eine bestimmte Zeit im Gottesdienst beschränkt. Wäre das der Fall, würden wir im Schnitt etwa höchstens 1% der Wochenzeit beten. Was machen wir die restlichen 99%? Wahre Anbetung bedeutet, alles, was wir leben, was wir tun, von ganzem Herzen für Gott zu tun. Wie etwas getan wird, entscheidet, ob es Lobpreis ist. Nicht nur, dass es getan wird, sondern die Einstellung dazu ist entscheidend. Gesungene Anbetung ist nur so gut wie gelebte Anbetung. Denn die gesungene Anbetung wird immer das Leben, unser Leben als Anbeter, während der Woche widerspiegeln. Anders ausgedrückt, das Ereignis der Anbetung in der Gemeinde wird von dem Lebensstil der Anbetung bestimmt. Nochmal, das Ereignis der Anbetung in der Gemeinde wird von dem Lebensstil der Anbetung bestimmt. David hatte ein ganz tiefes Bewusstsein über Gottes Gegenwart in seinem Leben, wenn er im Psalm 16, Vers 8 schreibt, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das gab David Kraft und Freiheit, große Taten für Gott zu tun. Er lebte beständig in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Er hatte eine Offenbarung von Gottes Nähe. Und mit unserer Beziehung zu Gott ist es wie in einer Ehe. Man lebt zusammen Tag und Nacht. Die Definition von Anbetung aus dem Griechischen heraus lässt sich gut aus Johannes Kapitel 4 ableiten. Da kommt in den Versen 20 bis 24 achtmal ein Wort vor für Anbeten. Proskineo heißt das. In der Antike bedeutete das sich niederwerfen oder niederknien vor Gott, das Küssen des Bodens, der Füße oder des Kleidersaums Gottes. Es gibt auch eine andere Auslegung des Wortes, nämlich das Verhalten eines Hundes, habt ihr bestimmt schon mal gehört, der die Hand des Meisters leckt. In der Tat können uns Hunde ein Beispiel geben, worum es in der Anbetung geht. Denn es gibt kaum ein Tier, welches dem Menschen mehr Hingabe und Zuneigung entgegenbringt als ein Hund. Und diese Hingabe und die Liebe ist in dem Begriff Anbetung enthalten. So, wenn wir das zusammenfassen, kann man sagen, dass Anbetung mit Unterwerfung und Zuneigung zu tun hat. Also Anbetung ist überschwängliche Liebe, die sich in völliger Hingabe ausdrückt. Anbetung bedeutet, Gott etwas zu geben. In 2. Mose 23, 15 steht, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Und dieser Vers verdeutlicht ein wichtiges Prinzip, welches wir in der gesamten Schrift entdecken können. Anbeter kommen nicht in erster Linie, um etwas zu nehmen, etwas zu empfangen, sondern um etwas zu geben. Die Magier aus dem Osten brachten als bei der Geburt Jesu, als sie zu Jesus kamen, Schätze mit und opferten ihm Gaben. Und Maria nahm Salböl von echter, sehr kostbarer Nadel, um die Füße Jesu zu salben. Also diese beiden Beispiele. Anbetung hat etwas damit zu tun, dass wir Gott etwas geben. Und wenn du in der Anbetung nichts fühlst oder denkst, was habe ich denn davon, dann hast du ein verkehrtes Verständnis von Anbetung. Denn das Zentrum der Anbetung ist nicht der Mensch, sondern Gott. Es geht nicht in erster Linie um Lieder, Musik oder darum, einen Gewinn zu erzielen. Und ihr kennt bestimmt das Lied »When the Music Fades« von Matt Redman. Da gibt es eine Stelle, da heißt es, it's all about you, Jesus. It's all about you. Und diese Gemeinde von Matt Redman, die hat tatsächlich ihre Schotten mal dicht gemacht für ein halbes Jahr, weil sie den Eindruck hatten, unser Herz ist nicht bei der Anbetung. Sie haben ja einen sehr ausgeprägten Ruf auch zur Anbetung. Der Matt Redman ist ja ein sehr bekannter Lobpreiser. Und die haben alles dicht gemacht, sie haben die Instrumente zur Seite gelegt, die Technik ausgeschaltet und sind einfach erstmal so zu Gott gekommen, wie sie waren und haben ihre Beziehung zu Gott wieder aufgebaut und haben einfach ihr Herz vor Gott gebracht. Und dadurch waren sie dann auch, nach einem halben Jahr durften sie dann oder haben dann auch wieder Instrumente eingeschaltet. Aber das zeigt, worum es geht. Es geht ums Herz. Und wenn man merkt, dass da stimmt was nicht und meine Beziehung zu Gott stimmt nicht, dann mach etwas, wo du denkst, hör einfach auf mit irgendwelchen Riten, sondern bring deine Beziehung zu Gott in Ordnung. Bring dein Herz vor Gott in Ordnung und setz dich seiner Gegenwart aus. Denn seine Gegenwart, die bringt dich auch wieder in die richtige Richtung. Es geht immer um unser Herz. In Johannes 4, Vers 7 heißt es, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gebt mir zu trinken. Also bevor die Samariterin ihre Bedürfnisse am Brunnen stillen konnte, sollte sie zuerst seine stillen. Aber genau darin liegt in Wahrheit die größte Erfüllung für uns Menschen. Wenn wir es uns zu einem Anliegen machen, Gott etwas zu geben, werden wir um ein Vielfaches mehr beschenkt. Ein anderes schönes Bild für Anbetung lesen wir in Johannes 12, Vers 3, da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Um die Bedeutung dieser Handlung zu verstehen, muss man wissen, dass Nade in der damaligen Zeit einen sehr hohen Wert besaß. Das Salböl kostete 300 Denare. Wenn man davon ausgeht, dass ein Tageslohn ein Denar betrug, bedeutet das etwa den Lohn eines ganzen Jahres. Liebe besitzt die Eigenschaft, einen den Preis vergessen zu lassen. Keine hohe Telefonrechnung, enorme Benzinkosten oder schlaflose Nächte können ein verliebtes Paar voneinander abhalten. Um Missionare für China zu mobilisieren, sprach Hudson Taylor mit Vorliebe auf Missionskonferenzen, nicht etwa über den Missionsbefehl, sondern über das Buch Hohelied und nicht über die Not auf dem Missionsfeld. Er wusste, dass eine Person, die sich in Gott verliebt, alles für ihn tun wird. Gott anzubeten bedeutet, ihn zu lieben. Und Gott zu lieben ist die Bereitschaft, die freudige Bereitschaft, ihm alles zu geben. Die Bereitschaft, alles, das ganze Leben hinzugeben. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? In Markus 14, Vers 3 steht, und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tische lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Wahre Anbeter sind verschwenderisch in Bezug auf Gott. Maria nahm die ganze Flasche, um Jesus zu salben. Der Preis schien für sie dabei völlig uninteressant zu sein. Und das rief eine heftige Reaktion der Jünger hervor. Was für Maria so ein Ausdruck von Liebe und Hingabe war, war für die Jünger reine Verschwendung. Wir werden das immer für eine Verschwendung ansehen, was für uns keine Bedeutung oder keinen Wert besitzt. Der Kauf eines Computers ist vielleicht für die eine oder andere Frau ebenso eine Verschwendung wie für viele Männer der Kauf eines schicken Kleides. Ja? Das Schlimme an der Geschichte in diesem Fall war, dass sie den wahren Wert Jesu nicht erkannten. Sie drückten mit anderen Worten ihm gegenüber aus, du bist es nicht wert. König Salomo wusste, dass Gott alles wert ist und er opferte bei einer Gelegenheit 1000 Brandopfer. Der Grund, warum Salomo und auch hingegebene Anbeter so verschwenderisch geben, ist, weil sie verschwenderisch lieben. Zurück zu dem Text. Das Salböl befand sich nach Markus 14, Vers 3 in einer Alabasterflasche. Ein Gefäß, welches aus weichem, gipsartigem Gestein herausgearbeitet wurde. Und die Bibel bezeichnet den menschlichen Leib als Gefäß. Da Öl ein Bild für den Heiligen Geist ist, könnte man die Alabasterflasche mit dem Salböl als ein Gleichnis für unser Leben deuten, welches von einem geisterfüllten, lebendigen Anbetung geprägt ist. Und die Öffnung der Flasche war versiegelt. Und auf einmal aufgebrochen musste der gesamte Inhalt verbraucht werden. Dies steht so für ein totales Hingeben und Ausliefern unseres Lebens an den Willen Gottes, was der höchste Ausdruck der Anbetung ist. Unser Leben soll reine Anbetung sein, damit verherrlichen und ehren wir Jesus. Das beste Vorbild für einen Lebensstil der Anbetung ist Jesus selber, der sein Leben bis in den Tod hingab. Jesus sagte in derselben Geschichte in Markus 14, Vers 8, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Als Maria das Salböl über ihn ausgoss, bezog sich diese Handlung prophetisch auf das Sterben Jesu und brachte gleichzeitig zum Ausdruck, wofür sein ganzes Leben stand. Hingabe, das Kreuz. Anbetung hat immer etwas mit dem Kreuz zu tun, denn dort ist die wahre Bedeutung von Anbetung zu finden. möchte noch einen Schritt weiter gehen. Wenn jemand, eine Stelle aus Matthäus 16, 24, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das Kreuz war damals bekanntermaßen ein Hinrichtungsgegenstand, Instrument, und wurde somit zu einem Bild des Todes. Es steht für einen Lebensstil der völligen, bereitwilligen Aufopferung und Auslieferung an Gott und bedeutet, den eigenen Willen unter Gottes Willen zu stellen. Das Kreuz auf sich zu nehmen und dem Vater in allem zu folgen, war der Lebensstil Jesu. Er lebte in totaler Hingabe an den Willen des Vaters und so wurde er zum radikalsten Anbeter aller Zeiten. Sein gesamtes Leben war der stärkste Ausdruck wahrer Anbetung, den es überhaupt gab. Seine Speise war es, den Willen des Vaters zu tun, Johannes 4, 34. Er suchte nicht seinen eigenen Willen und war sich der Nähe und der Hilfe Gottes total sicher, weil er alle Zeit das tat, was Gott gefiel. Johannes 8, 29 steht das. Im Garten Gethsemane fiel er auf sein Angesicht und gab sich nach einem intensiven Kampf dem Willen Gottes hin. Matthäus 26, 39 bis 44. Auf Golgatha kam es dann zum größten Akt der Anbetung aller Zeiten. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. So wurde die Alabasterflasche völlig entleert. Jesus lebte jeden Augenblick seines Lebens für den Willen Gottes. Das war seine Ausrichtung. Alles, was ich tue, tue ich für Gott. Egal, ob ich in der Schule bin, an meiner Arbeitsstelle, ob ich esse, ob ich trinke, ob ich mir einen Film angucke, alles soll Gott ehren. Jeder Augenblick, in dem wir uns für Gottes Willen statt für unseren eigenen Willen entscheiden, wird zur Anbetung. In Johannes 12, Vers 3 steht in einem ähnlichen Zusammenhang: Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböles erfüllt. Als die Alabasterflasche zerbrochen und ausgegossen wurde, erfüllte ein wohlriechender Duft den Raum. Das war der Duft der vollkommenen Lebenshingabe an Gott und wurde zum Wohlgeruch für Gott und Menschen. Und es ist schön, mit Menschen zusammen zu sein, die solch einen hingegebenen Lebensstil führen. Es wirkt auf andere anziehend, weil es die Anziehung Jesu ist, die man spürt und die einlockt. Dieselbe positive Ausstrahlung ging auch von Jesus aus. Deswegen sind die Menschen ihm nachgefolgt. Deswegen war es auch so leicht, Menschen zu Jünger zu machen. Ich möchte noch einen Gedanken hinzufügen, bevor ich dann schließe. Dazu möchte ich noch eine weitere Stelle aus 5. Mose lesen, die in dieselbe Richtung geht. Kapitel 15, Verse 12, 16 und 17. Da heißt es: Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, dann soll er dir 6 Jahre dienen und im 7. Jahr sollst du ihn vor dir als Freien entlassen. Und das soll geschehen, wenn er zu dir sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht, dann sollst du einen Pfriemen nehmen und ihn durch sein Ohr durch die Tür stechen und er wird für immer dein Sklave sein. Und auch deine Sklavin sollst du so behandeln. Ein Israelit konnte nur freiwillig ein Sklave bleiben. Die Motivation für sein freiwilliges Sklavendasein war die Liebe, die er zu seinem Herrn empfand. Und die Tatsache, dass es ihm gut ging bei ihm, dass er wusste, es ist ein guter, guter Herr. Er war ein Sklave aus Liebe zu seinem Herrn. Und das ist ein starkes Bild für einen Anbeter. Denn genau in dieser Haltung sehen wir die zwei entscheidenden Aspekte von Anbetung, Liebe und Hingabe. Wir geben uns doch nur Gott hin, wenn wir sehen, dass er es gut mit uns meint, oder? Wenn wir wissen, er ist vollkommen gut, liebenswert und vertrauenswürdig. Es ist möglich, Gott zu gehorchen, ohne zu lieben. Es ist aber unmöglich, Gott zu lieben, ohne ihm zu gehorchen. So ist auch wahre Anbetung, ich sage es nochmal, es ist möglich, Gott zu gehorchen, ohne zu lieben. Es ist aber unmöglich, Gott zu lieben, ohne ihm gehorchen zu wollen. So ist auch wahre Anbetung eine freiwillige, von Liebe motivierte, radikale Hingabe an den Willen Gottes. Unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Wir sollen einen Lebensstil der Anbetung haben, der Hingabe. Und da können wir anfangen mit diesen Dingen, die Gott uns schenkt, ja? Dass wir einfach ein dankbares Herz einüben, ja? Indem wir wirklich für alles danken. Ganz egal, was es ist, ob es schwer ist, ob es leicht ist, ob es herausfordernd ist, ob wir es als problematisch empfinden oder ob wir einfach nur denken, wow, Gott, ja, wie unser Urlaub auf Kreta. Also wir können wirklich für alles und sollen für alles Gott dankbar sein. Das führt uns in eine Anbetung. Ja, wenn wir für das dankbar sind, das ist ein Weg, den Gott uns bahnt, ja, nämlich der Dankbarkeit. Und die führt dann letztendlich dazu, den Schöpfer des Himmels und der Erde und der sich für uns hingegeben hat, ihn anzubeten aus freien Stücken. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke.